Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, die neue Episode anzuhören. Vielleicht bist du gerade im Urlaub, sitzt vielleicht irgendwo am Strand oder irgendwo in den Bergen und genießt das Wetter und die Aussicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erholung und gehst mit mir jetzt in die Bibel, um eine neue Person anzuschauen, die nicht wirklich neu ist, aber vielleicht gibt es neue Aspekte für dich. Ich habe mich entschieden, heute den Petrus näher anzuschauen. Petrus ist eine sehr bekannte Person in der Bibel und es ist schon viel über ihn gesagt worden. Wahrscheinlich sage ich überhaupt nichts Neues, aber ich möchte ein paar Situationen seines Lebens ein bisschen unter die Lupe nehmen, um ja einfach ein bisschen seinen Lebensweg zu zeigen. Und wir starten mit seiner Berufungsgeschichte, die wir in Lukas 5 lesen können. Und ich lese euch mal vor ab Vers 1. Es begab sich aber, dass die Menschen sich zu ihm drängten, also zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Diese Geschichte ist sehr bekannt, wenn man sich schon ein bisschen mit den Evangelien und mit den Aposteln beschäftigt hat. Wir möchten zusammen einfach mal ein paar Aspekte dieser Geschichte näher betrachten. Also, was lernen wir erstmal über Petrus? Petrus ist offensichtlich ein kleiner Geschäftsmann, hat einen kleinen Betrieb, Fischerbetrieb, weil er hat ja Teilhaber. Das heißt, er ist in einem Partnerbetrieb mit den Söhnen des Zebedäus, mit Jakobus und Johannes. Sie betreiben also Fischerei und haben auch in dieser Nacht gefischt und nichts gefangen. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches. Das ist zwar nervig, weil man hat umsonst gearbeitet eine ganze Nacht lang, aber das kann passieren. Sie sitzen am Ufer und dann kommt Jesus vorbei und fragt, ob er ein Schiff haben könnte, um ein bisschen auf den See hinauszufahren. Jetzt, warum macht Jesus das? Damit man ihn besser hört, weil jemand, der auf dem Wasser ist und dann redet, das Wasser ist wie so ein Beschleuniger des Schalls. Das heißt, die Stimme ist dann gut zu hören, besser, wie wenn Jesus auf dem Land stehen würde. Das heißt, er braucht sozusagen ein Sprachrohr. Er wählt sich das Schiff von Simon aus und fährt, ich denke, er war mit im Schiff, der Simon, mit ihm hinaus. Und Petrus, Simon, hört diese Predigt von Jesus. Zwangsläufig. Am Ende dieser Predigt sagt Jesus ganz unvermittelt: Simon, wirf deine Netze aus. Und Simon antwortet: Naja, wir haben die ganze Nacht gefischt, das bringt nichts. Aber dann kommt ein entscheidender Satz hinterher: Aber wenn du es sagst, auf dein Wort hin will ich das tun. Das ist schon mal bemerkenswert. Das heißt, ein Petrus, der hier der Fachmann ist, der weiß, wann man fischt und wann es sinnvoll ist und wann nicht. nämlich, dass man besser nachts fischt, weil dann die Fische an die Wasseroberfläche kommen und bei Tag gehen sie eben in die Tiefe. Das heißt, das macht eigentlich keinen Sinn. Sag trotzdem, weil du es sagst, du, der Zimmermann, deswegen gehe ich. Das heißt, ein Petrus hat in dieser Predigt etwas mitbekommen, was ihn dazu veranlasst, auf diesen Jesus zu hören. Das ist das Erste, was wir hier feststellen. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und dann machen sie es. Und was passiert? Das Wunder passiert. Sie fangen mehr, als sie in der ganzen Nacht sonst gefangen hätten oder haben, und füllen zwei Schiffe, die fast untergehen. Also es passiert ein großes Wunder. Und wieder ist die Reaktion von Petrus bemerkenswert. Was sagt er nämlich, nachdem er praktisch wieder am Land ist? Er kniet vor Jesus nieder und sagt: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was löst diese Reaktion aus? Wieder ist es die Person Jesu, die in ihm etwas hervorbringt, eine Reaktion hervorbringt, die ihn im Prinzip sagen lässt: Du, geh weg von meiner Gegenwart, denn ich bin sündig. Was drückt er damit aus? Ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Im Gegenteil, ich würde dich, Jesus, nur in schlechtem Licht darstellen oder dich vielleicht sogar negativ beeinflussen. Es ist besser, wenn ich nicht in deiner Gegenwart bin. Geh weg. Ein Petrus drückt damit zwei Sachen aus. Zum einen erkennt er seine Sündhaftigkeit und er erkennt gleichzeitig die Heiligkeit von Jesus. Das heißt, er spürt hier einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied in der, ich nenne es jetzt mal Heiligkeit, in der Sündhaftigkeit zwischen ihm und Jesus. Ich, Petrus, bin sündig, du, Jesus, bist es nicht. Ich, Petrus, bin vor Gott nicht gerecht. Du bist vor Gott gerecht und deswegen passen wir nicht zusammen. Das ist das, was er letztendlich sagt. Und dann kommt diese überraschende Antwort von Jesus, der sagt: Du, mach dir keine Sorgen. Ab jetzt wirst du eine neue Berufung haben. In anderen Evangelien sagt Jesus auch: Folgt mir nach. Er ruft ihn also auf: Komm mit mir. Er ignoriert also nicht nur die Aussage von Petrus: Geh weg von mir, sondern er dreht sie ins Gegenteil und er sagt: Komm du mit mir, folge mir nach. Jetzt, wenn wir das Ganze nochmal näher betrachten, ist das die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus hat? Nein, ist es offensichtlich nicht. Weil wenn wir ein Kapitel vorher lesen, sehen wir, dass Jesus im Haus von Petrus ist, abends, und dort ganz viele Leute heilt und auch die Schwiegermutter von Petrus. Ob Petrus das mitbekommen hat oder nicht, wissen wir nicht. Vielleicht war er gar nicht da, weil es war abends und nachts und da war er auf der Arbeit. Aber natürlich hat er es mitbekommen. Das heißt, Jesus ist für ihn kein Unbekannter. Er weiß, was dieser Jesus redet. Er weiß, was dieser Jesus tut. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Reaktion so stark und so heftig, weil er in diesem Jesus mehr sieht als nur ein Mensch, der halt gute Reden schwingt oder gut predigt, sondern er spürt, dieser Mensch ist vielleicht der Messias, den wir erwarten. Dieser Mensch ist mehr wie nur ein Prediger. Und deswegen spürt er: Ich würde gerne in dieser Gegenwart sein, aber ich darf nicht, ich bin zu schlecht. Das ist die erste Begegnung, die wir bei Petrus sehen. Und wir sehen schon, er ist sehr emotional, er ist sehr impulsiv und er ist sehr direkt. Und das ist gut. Und Jesus wählt ihn aus und sagt: Dich brauche ich, dich möchte ich haben. Das ist der Start von Petrus. Jetzt haben wir hier gelesen, dass er eigentlich Simon heißt und dann Simon Petrus. Diese Geschichte werden wir nicht lesen, aber der Name Petrus wird ihm von Jesus gegeben, weil er ihm sagt: Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen. Das lesen wir in Matthäus 16. Petrus zieht also mit Jesus umher, mit den anderen Jüngern. Wie gesagt, er wird hervorgehoben als der Fels, als der Leiter dieser Gruppe. Er ist deswegen auch an verschiedenen Ereignissen, bei verschiedenen Geschichten auch näher dran als die anderen, mit Johannes und Jakobus zusammen, zum Beispiel bei der Auferweckung der Tochter des Jairus auf dem Berg der Verklärung, und spielt da eben auch eine Führungsrolle. Wir schauen jetzt mal ans Ende der Zeit mit Jesus. Und ich möchte da zwei Geschichten hervorheben. Zum einen Johannes 13, das ist der Beginn des der Passafeier, wo Jesus mit den Jüngern praktisch das Passa feiert und dann auch seinen Abschied. Und ich lese euch da aus Kapitel 13 Folgendes vor. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da wusste Jesus, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus aber spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er erkannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Mal soweit, es geht natürlich noch ein bisschen weiter, aber was passiert hier? Ich glaube, dass dieser Text uns in erster Ebene nicht ein Leitungsideal zeigt, wir sollen einander dienen. Das ist auch ein Aspekt, den Jesus vorgelebt hat natürlich, dass wir einander dienen sollen. Aber ich glaube, hier speziell in diesem Text geht es um was anderes. Ich glaube, das ist eine Parallelgeschichte zum Abendmahl, weil das Johannesevangelium hat kein Abendmahl. Statt das Abendmahl gibt es eben die Fußwaschung. Ich glaube, dass es hier um Vergebung geht. Und wenn wir uns genau anschauen, wie der Dialog zwischen ihm und Petrus stattfindet, dann macht das auch Sinn. Also Jesus fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Das macht normalerweise vielleicht ein Diener oder sonst irgendeiner, aber natürlich nicht der Leiter der Gruppe. Jetzt kommt er zu Petrus und Petrus ist entsetzt und sagt: Herr, du willst mir die Füße waschen? Auf gar keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Er will das nicht, weil er nicht will, dass sein Herr ihm einen solchen Dienst erweist. Und dann sagt Jesus: Wenn ich das nicht tue, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und jetzt ist die Reaktion von Petrus interessant. Er sagt: Okay, wenn das so ist, dann aber richtig, dann auch die Hände und den Kopf. Was ist sein Gedanke? Offensichtlich wird ihm deutlich, dass Jesus hier nicht nur einen Akt der Nächstenliebe und des Dienens macht, indem er die Füße wäscht, sondern dass da ein tieferer Sinn drinsteckt. Und dann sagt er: Ja, dann aber richtig. Und im Kopf hatte er wahrscheinlich, glaube ich zumindest, ein Bild vom Alten Testament. Da wurde nämlich der Priester, wenn er gereinigt wurde oder geheiligt wurde, wurde seine Füße, seine Hände und sein Kopf mit Wasser und Blut gereinigt. Also so praktisch das Ende, die Begrenzung des menschlichen Körpers wurde da gereinigt, um darzustellen, der ganze Körper wird rein gemacht. Und Petrus empfindet hier, dass es um sowas geht und sagt: Ja, dann aber richtig, dann nicht nur die Füße. Und dann sagt eben Jesus was Spannendes, was er sagt: Ihr seid schon gebadet, ihr seid schon rein. Es reicht, wenn man immer wieder die Füße wäscht. Was ist da die Symbolik dahinter? Naja, ihr seid gereinigt durch das Wort, ihr seid gereinigt, weil ihr an mir festhaltet, an mich glaubt. aber ihr werdet immer wieder durch den Alltag, in eurem Alltag beschmutzt. Entweder ganz praktisch, dass ihr sündigt oder dass Menschen an euch sündigen und das muss immer wieder gewaschen werden. So, das ist die Symbolik in der Fußwaschung aus meiner Sicht. Schau mir die Person von Petrus an. Auch hier wieder erkennt Petrus zuerst nicht, um was es geht. Er reagiert impulsiv, mitnichten sollst du das machen. Nachdem ihm Jesus ein paar Hinweise gibt, reagiert er wieder impulsiv, ja dann aber komplett. Dann will er alles haben. Petrus hat auch hier das Gefühl, ich brauche mehr Reinheit, wenn es hier um Reinheit geht. Ich brauche mehr, weil ich bin noch nicht wirklich rein, ich bin noch nicht fertig. Und Jesus sagt, nee, eigentlich bist du schon rein, weil du bei mir bist. Halten wir das fest, das ist ein ähnlicher Gedanke wie beim Fischzug am Anfang, wo er sagt, ich bin sündig vor dir, geh weg von mir. Und Jesus sagt, du darfst aber in meiner Gemeinschaft sein. Hier ist wieder dieses Gefühl, ich brauche mehr Reinheit, weil ich nicht rein bin. Und Jesus sagt ihm wieder zu, du bist rein, aber deine Füße stinken. Wir kennen natürlich dann die Geschichte, wie es im Laufe dieses Passamals weitergeht, weil am Ende von diesem Passamal sagt Jesus Petrus was zu, über die Zukunft. Wir lesen das in zum Beispiel Matthäus 26, Abvers 30. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, also das Passamal sozusagen abgeschlossen haben, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Hier, Jesus sagt dem Petrus direkt zu, du wirst heute nicht bei mir bleiben, du wirst nicht an mir festhalten, sondern du wirst mich verleugnen. Petrus kann es nicht fassen, er kann es nicht glauben und sagt, und wenn ich sterben muss für dich, ich werde an dir festhalten. Im gleichen Kapitel am Ende lesen wir Folgendes. Petrus folgt Jesus nach, also nachdem er gefangen genommen wird, geht er aus der Ferne der ganzen Sache hinterher. Und wir lesen, Petrus aber saß draußen im Hof. Und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmal mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was passiert hier? Erstmal ist Petrus mutig genug, hinterher zu gehen, nicht sich gleich zu verstecken, sondern zu schauen, was passiert mit Jesus. Und er geht in diesen Vorhof, in den Hof, wo der hohe Priester Gericht hält und hält sich dort auf, um vielleicht auch mitzukriegen, was passiert. Und jetzt wird er erkannt von Menschen, die ihn in der Nähe von Jesus gesehen haben. Auch seine Sprache, sein Dialekt verrät ihn als Galiläer. Und seine spontane, impulsive Reaktion ist, es zu leugnen. Was treibt ihn dazu, das zu leugnen? Ich meine, ganz spontan, nö, was redest du? Das kann passieren. Aber es passiert nicht nur einmal, es passiert nicht nur zweimal, es passiert dreimal und beim dritten Mal steht hier, verflucht er sich selber. Das heißt, hier ist ein fast willentlicher Akt dabei, es von sich zu weisen. Eine Selbstverfluchung in Israel ist heftig. Also es gibt diese Sätze im Alten Testament, mir geschehe dies oder das. wenn es so wäre oder wenn ich lüge. Das heißt, er verflucht sich selber, er spricht sich Schaden zu und sagt, ich schwöre, dass ich diesen Jesus nicht kenne, ich habe mit dem nichts zu tun. Das ist ein richtig großer Schritt oder ja, ein großes Verhalten. Was treibt ihn dazu? Und für mich gibt es eigentlich nur eine Auslegung, es kann natürlich was anderes sein, aber es ist Angst. Es ist Todesangst, es ist Angst vor Leiden, Angst vor Verurteilung, Angst vor Tod. Und er weiß sich gerade nicht anders zu helfen, wie zu leugnen. Dass er das aus Angst und aus einem Impuls gemacht hat, zeigt seine Reaktion, nachdem ihm auf einmal einfällt, das ist genau das, was Jesus gesagt hat. Er hört den Hahn krähen. Was ist seine Reaktion? Er weint bitterlich. Das ist ein Zeichen der Buße und der Reue. Er weint über sich. Er weint darüber, dass er es nicht geschafft hat, standhaft zu bleiben, dass er seinen Freund belogen, verleugnet hat und dass er sich abgewandt hat, zumindest innerlich abgewandt hat von diesem Jesus. Dass das ein tiefer Einschnitt war und vielleicht auch eine tiefe Wunde in seiner Seele hinterlassen hat, das zeigt die Art und Weise, wie Jesus mit ihm danach umgeht. Wenn wir in Johannes 21 lesen, wie Jesus den Jüngern begegnet, die wieder zurück in Galiläa sind, um dort sich von den, sage ich mal, Enttäuschungen, von den dramatischen Ereignissen in Jerusalem zu erholen, dann wird deutlich, was in Petrus abgegangen sein muss. Ich lese euch da ein paar Verse vor aus Johannes 21. Es waren beisammen Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit entfernt, und sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot, gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ich finde diese Geschichte sehr, sehr bemerkenswert. Warum? Wir haben vorhin gerade Lukas 5 gelesen. Diese Geschichte läuft ziemlich parallel zu dem, was wir in Lukas 5 erlebt haben oder gelesen haben. Das, glaube ich, ist eine seelsorgerliche Handlung an Petrus von Jesus. Petrus geht wieder fischen, weil das ist das, was er kann. Er ist frustriert. Wieder fischt er nichts in dieser Nacht. Ich glaube, es war ihm in dieser Nacht auch egal, weil es ging ihm nicht um Fische fangen, es ging ihm um Ablenkung. Er fischt nichts, kein Problem. Wieder kommt ein Mann, er erkennt noch nicht, dass es Jesus ist, der sagt, wirf das Netz auf der anderen Seite aus. Und wieder macht er es und wieder auf wunderbare Weise füllt sich das Netz. Es ist wieder Jesus. Das heißt, was in Petrus jetzt abgeht, ist diese Erinnerung an die erste Begegnung mit Jesus. Damals hat Jesus ihm was zugesagt? Du darfst in meiner Gegenwart bleiben, auch wenn du dich schuldig und sündig fühlst. Auch wenn ich der Reine bin und du dich schuldig fühlst, ich will, dass du bei mir bist und mir nachfolgst. Wie fühlt sich Petrus gerade? Schuldig. Er fühlt sich als Verräter, der Jesus, seinen wirklich Freund und Herrn, verleugnet hat. So fühlt er sich. Und dieser Jesus begegnet ihm auf der gleichen Ebene, auf die gleiche Weise, wie er ihm schon mal begegnet ist und sagt ihm dadurch erstmal rein gefühlsmäßig zu, ich bin dein Herr, ja, und du darfst mir folgen, egal wie du dich verhalten hast. Das ist das Erste. Dann fragt er ihn im persönlichen Gespräch dreimal, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ja, ich hab dich lieb. Beim dritten Mal er da traurig. Warum? Weil er sich natürlich an das dreimalige Verleugnen erinnert. Und Jesus letztendlich dreimal fragt, liebst du mich? Um jede einzelne Lüge, jede einzelne Verleumdung sozusagen aufzuheben mit einem Bekenntnis, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt, dass ich dir folgen möchte. Klammer auf. Auch wenn ich es nicht gezeigt habe. Klammer zu. Und das Ganze endet wie folge mir nach. Diesen Satz hatte er auch damals in Lukas 5 oder bei seiner ersten Begegnung gehört. Folge du mir nach. Ich möchte, dass du mir hinterherkommst. Ich wähle dich aus. Ich habe dich schon mal erwählt und ich wähle dich erneut aus. Du bist der Erwählte von mir. Gleichzeitig sagt er ihm etwas zu. Er sagt ihm, du wirst irgendwann in deinem Leben einen Tod sterben, den du nicht möchtest. Man wird dich umbringen. Als ich das mal mit meiner Frau gelesen habe, hat sie gesagt, was für eine wunderbare Verheißung. Also ist das tröstend? Das kann doch nicht tröstend sein, wenn dir Gott sagt, und übrigens, du wirst mal für mich sterben. Ich musste darüber nachdenken. Und ich habe mir gedacht, wenn Prophezeiungen von Gott gegeben werden, dann sollten die ermutigend, auferbauend und tröstend sein. Und ich glaube, dass Jesus hier auch auferbauend und tröstend sein möchte. Wie kann das sein? Ich glaube, dass diese Verheißung, diese Prophezeiung deswegen für Petrus tröstend sein kann, weil sie im Prinzip sein Problem aufgreift, nämlich die Todesangst, die Angst zu leiden für Jesus, die ihn dazu gebracht hat, Jesus zu verleugnen. Die nimmt Jesus hier auf und sagt, und weißt du, es kommt die Zeit, wo du keine Angst mehr hast, sondern wo genau das passiert, vor was du Angst hattest und du wirst es ertragen. Da liegt der Trost drin, auch wenn das auf der ersten Ebene gar nicht so aussieht. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte aus der Apostelgeschichte vorlesen, die, finde ich, das abrundet. Und zwar Apostelgeschichte 12. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es war aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk fortzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhofft hatte. Hier sehen wir die Geschichte, die spannenderweise auch zur Passahzeit passiert. Einige Jahre, also nach dem Tod und nach der Auferstehung von Jesus. Es ist Passa, also die Zeit, wo Petrus Jesus verleugnet hat, weil er Angst hatte zu sterben. Und jetzt ist die Zeit, wo er damit rechnen muss, dass er stirbt. Es ist klar, ein Herodes hat ein einziges Ziel, ihn nach dem Passa vorzuführen und dann umzubringen, so wie er Jakobus umgebracht hat. Petrus liegt also im Gefängnis die Tage des Passafestes durch, wahrscheinlich eine Woche oder so, und weiß ganz genau, in 3 Tagen werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Und jetzt schaut mal, was passiert. In der letzten Nacht, wo er weiß, morgen ist der Tag, morgen werde ich getötet, liegt er also in diesem Gefängnis rechts und links wachen, und dann kommt der Engel des Herrn rein, die ganze Zelle wird hell, und was macht der Engel? Er weckt den Petrus mit einem Schlag an die Seite. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieser Petrus schläft wie ein Baby. Er schläft so fest, dass der Engel ihn mit einem Tritt in die Seite wecken muss. Weder das Licht, was die Zelle erhält, hat den Petrus aufgeweckt, noch das Geräusch, noch irgendwas anderes. Der hat geschlafen. Ich meine, es ist schon anstrengend genug zu schlafen, wenn rechts und links irgendwelche Soldaten liegen und du mit denen verbunden bist durch Ketten an den Händen. Es ist extrem schwierig zu schlafen, wenn ich weiß, morgen bin ich tot. Und dieser Petrus schläft so stark, dass der Engel ihn wecken muss mit einem Schlag. Für mich ist das die Erfüllung der Prophezeiung, die Jesus dem Petrus in Johannes 21 gibt. Weil der Trost in dieser Prophezeiung war: Du wirst deine Todesangst überwinden und du wirst bereit sein, für mich zu sterben. An Punkt dieser Geschichte, Apostelgeschichte 12, hat Petrus diesen Punkt erreicht. Er ist bereit, für Jesus zu sterben, und er ist so gelassen in der Situation, dass er schlafen kann, tief und fest. Ich finde, das zeigt eine Veränderung von Petrus und eine Transformation in seiner inneren Welt, in seiner Beziehung zu Jesus. Ihm ist das Leben nicht mehr so wichtig, und er ist gelassen und geborgen in der Gegenwart Gottes, selbst in der Todesstunde, selbst in der Todesangst sozusagen, wo er eigentlich Angst haben müsste und Schweißperlen auf der Stirn haben müsste, kann er in Ruhe und in Frieden schlafen und muss geweckt werden, damit er gerettet wird. Das finde ich faszinierend, das finde ich tröstend und hoffnungsvoll, wie stark der Heilige Geist uns verändern kann, wie stark wir uns verändern können, wenn wir in der Beziehung mit Jesus bleiben. Selbst größte Ängste und Dinge, die uns dazu bringen, vielleicht von Jesus abzufallen oder eben ihn zu verleugnen. Selbst diese Dinge können überwunden werden in der Beziehung mit Gott und mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Diesen Trost finde ich in dieser Geschichte von Petrus. Und wie gesagt, man könnte noch so viel über Petrus sagen, aber ich habe diese Punkte gezogen, weil sie mir persönlich wichtig sind. Und ich hoffe, es regt euch an, vielleicht euch auch nochmal weiter mit Petrus zu beschäftigen. Ihr habt ja vielleicht Zeit jetzt im Urlaub und ich wünsche euch weiterhin schöne Sommerzeit und bis zum nächsten Mal, euer Martin.